Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 19. Juni. Heute mit Geld, Gebärden und Gegenwehr. Die Hoffnung für den Radiostandort Bern wächst. Der Nationalrat wehrt sich gegen Pläne der SRG-Spitze, die Radiostudios nach Zürich zu verlegen. Dann einem weitgehend unbekannten Problem Gehör verschaffen. Das will die CVP und fordert die offizielle Anerkennung der Gebärdensprache.
Die Schweiz ist eines der letzten europäischen Länder, in dem die Gebärdensprache national nicht anerkannt ist. Dies führt dazu, dass gehörlose Menschen benachteiligt sind, beispielsweise in der Bildung, beispielsweise auch auf dem Arbeitsmarkt.
Und ein Künstler verschenkt 25.000 Franken.
Die Idee ist, dass man sich diesen Wunsch direkt bei mir anbringen kann. Man kann sagen, wie viel Geld man sich gerne wünscht und was man damit machen will. Und ich entscheide dann, welche Wünsche erfüllt werden.
Florian Graf über die Kunst, sich zu entscheiden. Am Mikrofon durch die Sendung begleite Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Katrin Hiss hat recherchiert für uns.
Heute früh hat die Polizei das besetzte Haus an der Brunn-Matt-Straße geräumt. Laut der Zeitung Der Bund habe der Hausbesitzer die Räumung beantragt sowie Strafantrag wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gestellt. Das Haus im Mattenhof-Quartier war rund 2 Wochen belebt. Die BesetzerInnen wollten laut einem Kommuniqué einen Raum schaffen für autonome Projekte abseits der kapitalistischen Logik. Im Mordfall Lübcke geht die Polizei zurzeit Hinweisen nach, laut welchen der Täter nicht alleine gehandelt hatte. Dies schreibt die deutsche Zeitung Die Zeit. Walter Lübcke, Regierungspräsident von Kassel, wurde vor gut 3 Wochen bei sich zu Hause erschossen. Der CDU-Politiker hatte sich immer wieder für die Unterbringung von Geflüchteten in seinem Bezirk ausgesprochen. Unter dringendem Tatverdacht steht ein 45-jähriger Rechtsextremist namens Stefan E. Er sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Stefan E. hat bereits in den 90er Jahren eine Rohrbombe in einem Heim für Geflüchtete platziert. Auch wurde er verurteilt wegen versuchten Totschlags und drohte auf seinem YouTube-Kanal offen mit Mord an PolitikerInnen. Die EU-Staaten haben Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien zum 2. Mal innerhalb eines Jahres verschoben. Um Beitrittsverhandlungen aufnehmen zu können, müssen alle EU-Staaten diesen zustimmen. Unter anderem Deutschland und Frankreich sollen laut Tagesschau.de noch kein grünes Licht dazu gegeben haben. Sie bemängeln unzureichende Fortschritte im Kampf gegen Korruption in den beiden Balkanländern. Rund 350 Nichtregierungsorganisationen fordern die EU in einem offenen Brief auf, die Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten abzubrechen. Mercosur, das ist ein Zusammenschluss aus südamerikanischen Ländern, ähnlich dem Vorbild der EU. Eine Unterzeichnung mit der derzeitigen rechtsextremen brasilianischen Regierung verstoße gegen alle Menschenrechts- und Umweltrichtlinien der EU, hält der offene Brief fest. Auch die EFTA-Gruppe, bei welcher die Schweiz dazu gehört, steht in Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten. Ob und wann der Freihandelsvertrag zustande kommt, ist jedoch noch nicht klar. Das Flüchtlingswerk der UNO, das UNHCR, veröffentlichte heute neueste Zahlen zur Migration. Demnach seien zurzeit 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht oder befänden sich im Asylprozess. Das sind 2 Millionen mehr als noch im vergangenen Jahr. Die meisten Flüchtenden stammen aus Syrien. Rund 7 Millionen Menschen aus dem kriegsgebeuteten Land seien von Vertreibung betroffen. Weltweit am meisten Flüchtende aufgenommen habe die Türkei, nämlich 3,7 Millionen. In absoluten Zahlen habe es laut dem Bericht seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr so viele Menschen gegeben, welche vertrieben wurden. In der Schweiz ist die Anzahl der Asylgesuche jedoch seit 3 Jahren rückläufig. Und noch zum Wetter. Morgen gibt's tagsüber einen Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Abend könnte es lokal Gewitter geben. Das Thermometer zeigt rund 23 Grad. Freitag und Samstag regnet es dann immer wieder. Es gibt kaum Sonne bei Temperaturen um die 20 Grad.
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der Entscheid war deutlich, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg. Mit 120 zu 54 Stimmen bei 10 Enthaltungen sagte der Nationalrat gestern deutlich Ja. Ja zur parlamentarischen Initiative Vielfalt statt Konzentration, sicherstellen einer dezentralen Programmproduktion durch die SRG. Mit anderen Worten, der Nationalrat sprach sich dafür aus, dass Bern weiterhin ein wichtiger SRG-Radiostandort bleiben soll. Eigentlich möchte die SRG-Spitze das Radiostudio Bern auflösen und die Nachrichtenredaktion in Zürich zentralisieren. Dort sitzt bereits die Fernsehredaktion. Begründet wird dies mit den Herausforderungen der Digitalisierung und dem Spardruck. Seit Monaten leisten Mitarbeitende der Berner Studios Widerstand. Unterstützt werden sie nicht nur von der Politik, sondern auch von den regionalen SRG, der SRG Bern-Freiburg-Wallis. Michael Spahr hat mit dem Präsidenten der SRG Bern-Freiburg-Wallis gesprochen, mit Leander Jacki. Dieser ist froh über den gestrigen Entscheid des Nationalrates.
Ja, ich habe mit der entsprechenden Freude Kenntnis genommen und war sichtlich überrascht über die hohe Zustimmung zu den Initiativen.
Jetzt hat der Nationalrat sehr deutlich entschieden, dass er sich gegen diese Umzugspläne der SRG wehrt, also dass das Radiostudio Bern weiter bestehen soll in dieser Form, wie es heute existiert und sowieso der Föderalismus bei der SRG gefördert wird. Allerdings fehlt jetzt noch der Entscheid des Ständerats. Wie sind Ihre Einschätzungen?
Ja, ich möchte im Moment nicht vorgreifen, was der Ständerat macht. Ich hoffe, dass die SRG-Spitze jetzt über die Bücher geht und den doch deutlichen Entscheid gegen die Verlegung des Radiostudios Bern nach Zürich Signale aussendet in Richtung Gesprächsbereitschaft mit den betroffenen Kantonen und mit der Regionalgesellschaft Bern-Freiburg-Wallis und den Mitarbeitenden im Radiostudio Bern.
Hat die SRG-Spitze Sie bereits angerufen jetzt nach diesem Entscheid? Oder wie steht es im Moment mit diesem Dialog zwischen Ihnen und der Zentralverwaltung?
Nein, ich habe noch keinen Anruf von der SRG-Spitze bekommen. Vielleicht bin ich auch nicht der erste Adressat.
Die SRG-Spitze argumentiert immer noch damit, dass die SRG sparen muss und deshalb dieser Umzug passiert. Wie sieht es eigentlich für Sie aus von der SRG Bern-Freiburg-Wallis, wenn jetzt trotzdem dieser Entscheid durchgezogen wird? Denken Sie darüber nach, aus der SRG auszutreten?
Wir denken immer, wir denken jeden Tag. Wir denken aber im Moment nicht über einen Austritt, sondern wir lassen die Ereignisse auf uns zukommen. Selbstverständlich sind wir immer prospektiv unterwegs. Aber es wäre jetzt der falsche Zeitpunkt, darüber zu spekulieren und Aussagen zu machen.
Der Entscheid des Nationalrats von gestern setzt ein deutliches Zeichen für einen weiteren Föderalismus bei der SRG. Jetzt aber ist ja das auch ein bisschen problematisch, wenn sich die Politik in die Betriebspolitik der SRG einmischt. Denn die Politik stellt zwar sicher, dass Gebührengelder fließen an die SRG, auch an ein Radio wie unser Radio Rabe, aber es besteht dann doch auch ein bisschen die Gefahr, dass sich die Politik vielleicht in Zukunft noch vermehrt in unser Schaffen einwirkt. Haben Sie da keine Angst?
Nein, die Politik hat in der Tat die Aufgabe, die Rahmenbedingungen abzustecken. Und wenn es wie beim Entscheid der SRG eben nicht in die richtige Richtung geht, so bin ich der Meinung, hat die Politik hier regulative Maßnahmen zu ergreifen, was sie gestern in eindrücklicher Art und Weise getan hat.
Leander Jacki ist Präsident der SRG Bern Freiburg-Wallis und Gegner des Umzugs der Radiostudios von Bern nach Zürich. Nach dem Nationalrat muss jetzt noch der Ständerat über die entsprechende parlamentarische Initiative entscheiden. Wann er das tut, ist noch offen.
Rabe Info.
Später in dieser Sendung geht es um einen Künstler, der 25.000 Franken verschenken will. Noch drastischer gingen in den 90er Jahren das britische Duo KLF mit Geld zugange. Als kritischer Kommentar auf die Musikindustrie beendeten Bill Drummond und Jimmy Cauty 1992 ihr Unterfangen KLF, stoppten jeglichen Verkauf von Tonträgern und verbrannten 1 Million britische Pfund. Oh dear. Das sind KLF mit What Time Is Love.
In the year of our Lord, 992.
Info.
10.000 Personen in der Schweiz verständigen sich hauptsächlich mit der Gebärdensprache. Eine Minderheit, die oft untergeht, weil die Mehrheit kaum dafür sensibilisiert ist, was für Hürden Gehörlosigkeit mit sich bringt. Nun hat die CVP gleich zwei Vorstöße geplant, einen im nationalen Parlament und einen im Kanton Bern. Letzterer wurde bereits eingereicht. Beide Vorstöße fordern die offizielle Anerkennung der Gebärdensprache. Was sich damit verändern würde und was nicht, Wilmaral hat die Details.
Die CVP Kanton Bern fordert von der Kantonsregierung, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit auch gehörlose Menschen ungehindert Zugang haben zur Schule, zum Arbeitsmarkt, zur Verwaltung und den öffentlichen Dienstleistungen. Warum, sagt Beatrice Wertli, Präsidentin der CVP Kanton Bern.
Es würde den Alltag von gehörlosen Menschen erleichtern. Es wäre auch ein Commitment und ein Zeichen, dass der Kanton Bern sich, wie es auch die UNO-Behindertenkonvention festhält, Menschen mit Behinderungen gleichberechtigen will.
Die UNO-Behindertenkonvention trat in der Schweiz bereits 2014 in Kraft. Trotzdem sind wir noch weit weg vom gleichberechtigten Zugang für Menschen mit einer Hörbehinderung. Das bestätigt auch Sandrine Burger, Pressesprecherin des Schweizer Gehörlosenbundes.
Es ist leider noch sehr viel zu tun in der Schweiz. Am meisten ist noch in der Bildung und auf dem Marktplatz. Viele Leute haben keine Arbeit und viele Leute haben auch sehr schwierige Bildung, weil sie immer mündlich ist und sehr wenige Bildung auf Gebärdensprache gibt.
Dass der Zugang zu Bildung für Gehörlose schwieriger wurde, habe viel mit dem starken Ruf nach Inklusion zu tun, sagt Sandrine Burger.
Früher gab es viele spezifische Schulen, wo es in Gebärdensprache die Bildung gab. Und jetzt ist es immer mehr die Politik, dass man diese Schüler integriert in normalen Schulen. Und da sind sie fast allein. Und dann haben sie ein paar Stunden, wo jemand kommt und unterstützt in Gebärdensprache. Aber den Rest der Stunden sind sie allein, probieren auf den Lippen des Lehrers zu lesen. Aber es ist sehr schwierig, sehr mühsam. Und dann, wenn sie fertig sind, haben sie nicht eine richtige und gute Bildung. Das ist das größte Problem.
Mit der offiziellen Anerkennung der Gebärdensprache könnte sich das zumindest längerfristig ändern, ist Beatrice Wertli von der CVP überzeugt.
Konkret wäre es ein Zeichen gegenüber gehörlosen Menschen, dass sich der Kanton Bern um sie kümmert, dass gehörlose Menschen einen barrierefreien Zugang zur Bildung und zum Arbeitsmarkt erhalten sollen. Es soll sie stärken und es soll ihren Alltag erleichtern.
Vorerst wäre es wohl ein erstes wichtiges Zeichen, sagt auch Sandrine Burger vom Gehörlosenbund. Der Kanton Genf nämlich habe die Gebärdensprache bereits vor 5 Jahren offiziell anerkannt. Geändert habe sich seither wenig.
Das Erste wäre, dass die Politiker wissen, dass es ein Problem gibt. Das Problem ist, man sieht die Gehörlosen nicht und dann merkt man nicht, dass es ein Problem gibt. Mit der Politikeraktion werden dann die Politiker auch wissen, dass sie etwas machen müssen und dann könnten sie die Gesetze ändern, so dass die Kinder zum Beispiel, dass sie auch Bildung bekommen auf ihre natürliche Sprache, das heißt in Gebärdensprache.
Die Anerkennung der Gebärdensprache sei der erste Schritt und dann müssten konkrete Maßnahmen folgen. Darum verlangt die CVP auch explizit, dass der Berner Regierungsrat ein entsprechendes Gesetz ausarbeitet. Damit es nicht, wie in vielen anderen europäischen Ländern, beim Bekenntnis auf dem Papier bleibt. Sandrine Burger vom Gehörlosenbund.
Es gibt europäische Länder, wo effektiv die Gebärdensprache anerkannt ist und man sieht die Differenz nicht. Aber es gibt auch Länder, wo das wirklich ernst genommen haben. Zum Beispiel in Luxemburg gibt es eine Förderung von kostenlosen Heimkursen für Kinder, wo gehörlos sind. In der Schweiz zum Beispiel. Den Gehörlosenbund gibt auch solche Kurse, aber die Familien müssen noch selber alles zahlen. Oder zum Beispiel in Ungarn, ein Gehörloser, der politisch aktiv sein will, hat immer einen Dolmetscher, der bezahlt ist. In der Schweiz ist es noch nicht so.
Die Schweiz ist eines der letzten Länder in Europa, das die Gebärdensprache noch nicht offiziell anerkannt hat. Für die CVP ein weiterer wichtiger Grund, mit ihren Vorstößen das zu ändern.
Rabe Info.
Plakate in der ganzen Stadt, gestaltet wie die Titelseite einer Gratiszeitschrift. Künstler Florian Graf verschenkt 25.000 Franken. Und tatsächlich ist es kein reißerisches Kreditangebot, sondern genauso gemeint. Florian Graf ist Konzeptkünstler und Architekt. Letzten Herbst gewann er den Wettbewerb Kunstplätze, mit dem die Stadt Bern Kunst im öffentlichen Raum fördert. Florian Graf gewann mit einer außergewöhnlichen Eingabe. Nicht er selbst will dem Stadtteil 5, also der Lorraine und dem Breiten Rhein, Kunst zeigen. Sein Kunstprojekt besteht vielmehr darin, darüber zu entscheiden, welcher Wunsch in Erfüllung gehen soll. Alles ein bisschen verwirrend. Noel Grossenbacher bringt Licht ins Dunkel. Sie hat mit Künstler Florian Graf gesprochen.
Florian Graf, Sie haben hier dieses Plakat aufgehängt. Es steht darauf, bewerben Sie sich, Künstler verschenkt 25.000 Franken. Was steckt dahinter?
Nein, es ist ein ganz konkretes Plakat, schon ein Kunstplakat, aber ganz konkret. Und diese Bewerbungsanforderung ist ernst gemeint. Ich habe letztes Jahr hier in Bern einen Kunstwettbewerb gewonnen, der sogenannten Kunstplätze, wo auf öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Räumen der Stadt Kunst entstehen soll. Dafür war ein Budget ausgeschrieben und mein Vorschlag war, dieses Budget an die Bevölkerung zu verschenken.
Und was wünschen Sie sich denn? Sie selber haben ja sicher auch irgendwelche Ideen gehabt vorerst und nun kommen diese fremden Ideen. Sind Sie da nicht schon vorbelastet?
Die Idee ist, dass man sich diesen Wunsch direkt bei mir anbringen kann. Man kann sagen, wie viel Geld man sich gerne wünscht und was man damit machen will, wie man das umsetzen will, das Geld. Und ich entscheide dann, welche Wünsche erfüllt werden. Also es ist so, ich setze mich da aus und ich muss Entscheidungen treffen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was gewünscht wird. Und ich glaube, dass schlussendlich dieses Projekt dann sichtbar machen wird, was denn nicht nur Wünsche, sondern auch vielleicht Bedürfnisse in der Bevölkerung vorherrschen und somit eigentlich ein Porträt oder etwas abbilden oder aufdecken, was hier in der Gesellschaft in Bern da ist oder präsent ist, was man sonst nicht sehen würde.
Sie sind ja jetzt zuständig für diesen Stadtteil 5 mit diesem Projekt. Es sind auch andere Stadtteile bespielt worden. Haben Sie sich da überlegt, dass es bereits ein sehr kontroverses Thema ist mit der Gentrifizierung, vor allem auch in der Lorraine? Wie wird das aufgenommen in dieser Idee?
Ja, das weiß ich nicht, aber wenn jemand die Miete nicht mehr zahlen kann, könnte das auch ein Wunsch sein, zum Beispiel. Ich möchte ja nicht, dass nur Kunstprojekte eingereicht werden, sondern in erster Linie wirklich ganz explizite Geldwünsche. Und man muss einfach begründen, was man damit machen will. Und vielleicht ist insofern das Kunstprojekt, wird das auch genau diese Problematik oder Thematik mit publik machen.
Geldwünschen, das ist ja schon auch sehr speziell. Wir sind uns das nicht gewohnt. Und für Sie ist das wahrscheinlich auch eine spezielle Position, gerade als Künstler, der häufig schon um Geld angefragt hat, dieses nun zu verteilen. Wie gehen Sie damit um?
Kunst ist ja in den besten Fällen immer auch ein bisschen subversiv und ich habe hier den Spieß umgedreht. Diesmal muss nicht ich um Geld anfragen und das gescheit begründen, sondern ich habe das mal umgedreht. Jetzt müssen die Leute das beim Künstler tun. Der Künstler ist ja historisch gesehen auch immer so ein bisschen in der Rolle des Hofnarren, der beim König zwar den König kritisieren darf, aber immer riskiert, dass der Kopf abgehackt wird, wenn er doch was Falsches sagt. Aber er ist doch der Einzige, der kritisieren darf. Und in diesem Fall dachte ich, wäre es gut, wenn er nicht nur Hofnarr ist, sondern auch mal König ist. Also ein bisschen entscheidungsmächtig wird.
Also geht es dabei auch ein bisschen darum, dass Sie nicht einfach irgendwo etwas aufstellen und das dann beäugt wird, sondern dass man es begründet mit der Legitimation aus dem Quartier.
Ja, genau. Also dieses Kunstprojekt steht in einer Tradition, sage ich mal, der Situationisten oder der sozialen Plastik von Joseph Beuys, wo man in der Gesellschaft eine Interaktion oder eine Intervention sucht, die dann eine quasi soziale Plastik entwickelt. Das heißt, es ist eine Skulptur der Gesellschaft, wo dieser Zwiespalt zwischen Individuum und dem Kollektiv, zwischen dem Eigensinn und dem Gemeinsinn dann zur Geltung kommt.
Nur nochmals zum Anfang, Sie haben dieses Projekt eingereicht, sind Sie davon ausgegangen, dass das ankommt?
Das weiß man nie. Also bei Wettbewerben mache ich gern mal auch eine Provokation. Bei mir ist ein bisschen Tradition, vor allem bei Wettbewerben. Das fing schon an als Student, als ich zum Jubiläumswettbewerb der ETH Zürich mit zwei Freunden vorschlug, beim öffentlichen Wettbewerb zum Jubiläum der ETH nicht die 500.000 für ein Pavillon zu verwenden, sondern das Geld anders zu verwenden. Und wir haben im Endeffekt den Wettbewerb gewonnen mit dem Vorschlag, in Afghanistan eine Universität zu bauen, was wir tatsächlich dann umgesetzt hatten. Also das ist bei mir so ein bisschen Tradition, wenn ich nicht in Museen oder Galerien ausstelle, dass ich im öffentlichen Raum etwas Subversives mache oder etwas Ungewohntes mache oder sagen wir mal Merkwürdiges. Das Wort merkwürdig, wenn man das auseinander nimmt, hat ja das Merk und würdig. Also es ist würdig, dass man sich das merkt. Und diese Art der Merkwürdigkeiten, die mache ich dann ganz gerne.
Florian Graf ist Künstler und Architekt. Er wurde unter anderem mit dem Swiss Arts Award ausgezeichnet und gewann letztes Jahr den Wettbewerb Kunstplätze. Falls ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den Wunsch hegt, mit 25.000 Franken beschenkt zu werden, Teilnahmebedingungen und Bewerbungsformular gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 19. Juni. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Wilmar All und Michael Spahr. Hier geht es jetzt weiter mit unserem Kulturmagazin Subkutan. Neben mir in den Startlöchern, Susanne, guten Morgen. Was steht auf dem Programm bei euch?
Ja, guten Morgen. Also bei uns geht es heute um das Bienensterben in der Schweiz. Wir fragen Experten und Expertinnen, was die Konsequenzen wären, wenn die kleinen Bienen würden sterben.
Kenne ich schon, nehme ich an.
Ja, das können wir nicht.
Am Mikrofon für die Info verabschiedet sich Gisela von euch. Habt einen schönen Tag. Hauptsache, bye bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.